Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Design Clubs.
Am 1. November 1989, also genau 8 Tage vor dem Fall der Mauer, wurde der Deutsche Design Club mit der Leitidee gegründet, die Wertschätzung für gutes Design zu fördern und den interdisziplinären Dialog. 35 Jahre DDC ist nun ein guter Anlass, um sich noch einmal mit der Motivation der Gründungsmitglieder und ihrem Blick nach vorne zu beschäftigen. Auf den Gründungspapieren finden sich dazu verschiedene handschriftliche Notizen, die aus der Feder eines der Initiatoren stammen, dem Produktdesigner Tassilo von Grohlmann, der auch der erste Präsident des Clubs war. Unter anderem werden dort die Ziele formuliert. Zitat: In der fortschreitenden Europäisierung die nationale Leistung herausstellen unter einem europäischen Dach. Und weiter: Darstellung des Designs und dessen innere und äußere Durchdringung der Gesellschaft näherbringen. Auch das Wort Umwelt taucht als Stichwort auf. Die Gründer hatten erkannt, dass Gestaltung nicht allein einen künstlerischen, ästhetischen Wert hat, sondern auch ein unverzichtbarer, sogar treibender Faktor des wirtschaftlichen Erfolges ist. Tassilo ist auch heute noch aktiv und nach wie vor Mitglied des DDC. Mit ihm spricht nun unser DDC-Vorstand Dara Seperi über seinen Werdegang zum Produktdesigner, die Geschichte und Entwicklung des Vereins und seiner Gestaltungswettbewerbe und über die Verbundenheit kreativer Menschen, Dinge und Disziplinen.
Lieber Tassilo, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir anlässlich des 35-jährigen Jubiläums des DDC miteinander sprechen und uns im DDC-Office unterhalten können, hier in Frankfurt. Ich fange gleich an mit dem ersten Satz, den ich eigentlich sagen möchte. Herzlichen Glückwunsch zu 35 Jahren DDC. Möchte ich auch dir persönlich sozusagen gratulieren, aber auch dem DDC.
Danke, lieber Dara. Das ist ein wunderschönes Treffen hier im DDC-Office, bei dem ich übrigens auch das erste Mal bin. Wir hatten sonst ein anderes Office, aber man muss auch wissen, ich bin seit 2011 nicht mehr hier in Oberursel Frankfurt zu Hause, sondern ich bin mittlerweile in Berlin zu Hause. Und Dara ist auch Berliner und ist auch selten in Frankfurt und wie ich heute gehört habe, das erste Mal in der Manhattan-Stadt.
Ja, das erste Mal nicht, aber doch jedes Mal wieder mit einer gewissen Überraschung, muss ich sagen. Nein, aber wir haben ja schon zweimal uns unterhalten und ich fand das wirklich sehr spannende Gespräche, weil wir auch so einfach in so eine große Geschichte von dem DDC, und das ist einfach, wie ich gelernt habe, auch nicht getrennt von und kann gar nicht getrennt sein von deinem eigenen Leben, reingeschaut haben. Ich will trotzdem mit einer anderen Frage anfangen. 35 Jahre DDC und auch 35 Jahre deines Lebens. Wie fühlt sich das eigentlich an, so ein Jubiläum von einem Verein, den du selber mitgegründet hast?
Ach, weißt du, es fühlt sich sehr gut an, aber ich bin auch nicht euphorisch, sondern ich bin natürlich auch immer wieder drauf, mach es besser. Es ist ja gut, dass wir so weit sind, aber mach ihn besser. Mhm. Das ist so ein bisschen auch der Hintergrund. Und wie ich gemerkt habe, ist die neue Generation dabei, ihn auch etwas besser zu machen. Und es dauert, das geht nicht so schnell. Man braucht, um so etwas besser einzuführen, auch eine gewisse Zeit. Das kannst du nicht übers Knie brechen.
Hm. Aber also als noch ein bisschen jüngeres Mitglied, ich bin erst seit 5, 6 Jahren überhaupt, glaube ich, im DDC, muss ich sagen, es gab ja trotzdem etwas, was ich spannend fand, und das hat sich nicht verändert. Und das ist Teil dieses Erbes, würde ich auch sagen. Also die Uridee des DDC finde ich so groß, also und so relevant, dass ich das schon ein besonderes Jubiläum finde, dass ein Verein so kraftvoll mit steigenden Mitgliedszahlen 35 Jahre schon existiert.
Ja, danke. Ich hoffe, dass er auch noch in 50 Jahren existiert und eben dann noch etwas größer und vor allen Dingen verbreiteter ist, sodass jeder weiß, wer der DDC ist. Ja, beim ADC war das so, dass die das immer verwechselt haben mit dem ADAC. Und das ist bei uns nun nicht der Fall. Ich weiß nur, dass es den Deutschen Doggenverein gibt. Und den kann man sicherlich nicht damit verwechseln. Also der Deutsche Design Club ist sicherlich nicht mit dem Deutschen Doggenverein zu verwechseln. Aber bitte, in den nächsten 15 Jahren würde ich mich freuen, wenn er sich doch mal mächtig vergrößert und bekannter wird.
Ja, also ich kann sagen, ich finde, man merkt 35 Jahren aus meiner ganz persönlichen Perspektive vor allen Dingen daran, dass man auch doch jeden Tag nochmal neu lernt, was der DDC alles schon gemacht hat. Also es ist wirklich so viel passiert, dass ich selber jeden Tag wir haben in den Gesprächen so viele Punkte gehabt, die ich gar nicht wusste. Ich habe auch mit meinen Vorstandskollegen das jetzt schon ein paar Mal gehabt, die den DDC schon länger kennen in Teilen. Das finde ich einfach besonders, dass der DDC irgendwie größer ist als das, was man darüber weiß und wissen kann, außer wenn man natürlich von Anfang an dabei ist. Und damit würde ich eigentlich gerne auch mal beginnen, dass wir nochmal ganz zum Anfang gehen, in die Zeit, als der DDC entstanden ist und auch also noch weiter vorne. Weil ich glaube, es ist für viele interessant, nochmal zu verstehen, warum du das eigentlich gegründet hast. Du hast angefangen und warst gar nicht Designer. Du hast dich erst später auf diesen Weg begeben, sondern hast mit einer Maschinenschlosserlehre bei AEG begonnen. War das deine eigene Entscheidung?
Nein, das war nicht meine eigene Entscheidung. Ich kam aus einer sehr zerrissenen Familie. Meine Eltern haben sich getrennt und mein Vater war Offizier in der Wehrmacht und wollte, dass ich einen sicheren Job bekomme und wollte mich bei der Bundeswehr oder bei der Bundesbahn oder Bundespost unterbringen. Das lag mir überhaupt nicht und ich war durch meine Mutter doch hatte ich ein wenig eine künstlerische Ader mitbekommen. Und und ich wusste nicht, was ein Maschinenschlosser ist. Also fing ich dort an. Ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber als ich die Lehre begann, fing das so an, dass ich die Lehre mit 4 im ersten Lehrjahr absolvierte, im zweiten Lehrjahr mit 3 und dann mit 2 und zuletzt mit 1. Also das war schon ein sehr guter Aufstieg. Und während der Lehre merkte ich, also nur Ingenieur, das ist nicht mein Job. Ich möchte gern Industriedesigner werden. Und ich habe mich dann sehr stark für das Design interessiert, vor allen Dingen für die Ulmer Schule mit Hans Güschelow und Dieter Rams. Dieter Rams war ja nicht auf der Ulmer Schule, sondern der war Innenarchitekt in Wiesbaden, lernte dort die Innenarchitektur und kam dann zu Braun und hat dann über Braun Kontakt mit der Ulmer Schule aufgenommen und hatte einen sehr engen Kontakt mit Hans Güschelow, der dann auch immer Güsch genannt wurde.
Ja. Aber nochmal die Frage, kanntest du den Beruf des Designers schon zur Zeit der Ausbildung oder hast du den auf dem Weg kennengelernt oder wie bist du sozusagen darauf aufmerksam geworden, dass es einen Industriedesign-Beruf gibt?
Ja, als ich mich um das Design plötzlich gekümmert hatte. Und zwar gab es eine Begegnung. Im zweiten Lehrjahr kommt man als Lehrling in die verschiedenen Fachabteilungen, wie zum Beispiel Schmiede, Werkzeugbau und so weiter, unter anderem auch in die Versuchswerkstatt. Dort waren die Ingenieure beschäftigt und hatten die neue Vampirette auf ihrem Zeichenbrett. Und ich guckte mir das an und sagte, warum muss die Vampirette so hässlich sein? Also das war ein Staubsauger, muss ich dazu sagen. AEG hatte immer so wunderbare Namen, wie der Föhn übrigens, ist ein Markenzeichen von AEG, ist also nicht eine freie Geschichte für den Haartrockner, sondern das ist eigentlich ein Föhn, ein AEG-Produkt. Ja. Und so war die Vampirette auch ein AEG-Produkt, aber der war äußerst hässlich, fand ich, und sagte, genau das ist mein Job, weil ich mich mit dem Ingenieur dann auch kabbelte, weil der dauernd sagte, was verstehst du denn davon? Ja, und ich sagte, guck doch mal zu Braun, die machen so schöne Produkte. Und er mir erklärte, ja, dass AEG viel mehr Produkte macht und die müssten ja wohl besser sein. Sag ich, ja, besser könnten sie vielleicht sein, aber deswegen nicht so hässlich. So, und da stand für mich drin, ich möchte gern Designer werden. Mhm. Das war der ausschlaggebende Punkt. Und dann habe ich mich sehr stark für diesen Beruf interessiert und alles versucht zu lesen, zu bekommen, was über den Beruf Industriedesigner stand. Und damit stand fest, okay, wenn ich fertig bin, gehst du nach Ulm. Ja, zur Hochschule für Gestaltung Ulm. Vom Bauhaus hatte ich da noch nicht viel gehört, aber ich habe dann über Ulm gelesen und natürlich sehr viel über die Firma Braun, weil dort Dieter Rams war und der so mit seinem ganzen Team wunderbare Produkte machte und die eigentlich jeden faszinierte. Wenn es dann auch noch um Musik ging, ja. Die wunderbaren Geräte von Braun waren doch traumhaft, ja.
Jetzt hast du mir erzählt, dass dein Anruf bei der HFG Ulm nicht sehr erfolgreich war, weil du erfahren hast, dass die Schule dann schließen sollte und bist stattdessen an der Werkkunstschule in Kassel gelandet, was aber, wenn ich das richtig verstanden habe, wirklich Glück war.
Ja. Also, 1967 hatte ich nun endlich meinen Fachschulabschluss und ich war ganz begeistert. Jetzt gehst du nach Ulm. Und dann sagten die mir, sie brauchen gar nicht nach Ulm zu kommen. Wir schließen. Also, der Filbinger hat die Schule geschlossen. Der Filbinger ist der Ministerpräsident von Baden-Württemberg zu der Zeit gewesen und hat sich mit Max Bill verkracht. Und so ist das Ganze leider entstanden. Und daraufhin habe ich mich erst in Berlin oft angemeldet bei der Akademie für Werkkunst und Mode. Und da merkte ich, da die Dozenten erst um 11 Uhr morgens da waren und sagte, hier kannst du nichts lernen. Und mein Freund Fritz Dressler ist Architekt, der hat in Kassel studiert, sagte, Tassilo, wenn du wirklich Design studieren willst, was gut ist, dann geh nach Kassel zu Österreich. Und Österreich war Assistent von Wilhelm Wagenfeld. Und das habe ich dann gemacht, bin nach Kassel gegangen.
Und Kassel ist deswegen so besonders, weil es eben dir die Möglichkeit gegeben hat, eigentlich eine Bauhausausbildung im weitesten Sinne zu bekommen, also durch die verschiedenen Gewerke durchzugehen. Und du hast auch Arnold Bode dort getroffen.
Ja, Arnold Bode war nicht an der Werkkunstschule, sondern war an der Schule daneben. Das war die Akademie, wo er als Kunstmaler eine Professur hatte. Unter anderem war er ja auch der Dokumentarvater. Und er hatte auch für sich eigene Aufträge und suchte jemanden, der seine Zeichnungen machen sollte für seine Ausstellung. Und das habe ich gemacht dann in meiner Freizeit. Und so kam ich mit ihm auch näher ins Gespräch. Und ich muss sagen, das war natürlich das Allergrößte. Denn Arnold sagte mir immer, Tassilo, denke doch, ich bin dabei, die Documenta Urbana zu machen. Es ist alles miteinander verbunden. Von der Architektur bis zur Typografie. Es ist alles miteinander verbunden. Auch wenn neuere Medien dazukommen, wie jetzt die elektronischen Medien. Es ist trotzdem alles damit verbunden. Und das war natürlich der Grundstein, wo ich immer sagte, auch bei meiner Ausbildung, ich habe mich nicht nur um unbedingt ein Designprojekt gekümmert, sondern das Designprojekt habe ich auch immer mit Grafik, mit Druck und Typografie versehen. Und das war also schon, dass ich merkte, aha, das ist also nicht nur Produktdesign, sondern es ist auch das Problem, was steht denn auf diesem Produkt drauf? Ja. Ja, da gehört die Typografie dazu, dann gehört auch die Grafik dazu. Dann siehst du plötzlich, aha, nicht nur das, sondern natürlich Material und so weiter ist wahnsinnig wichtig. Und uns wurde eingebläut, während der Ausbildung so zu arbeiten wie auf einem Bauernhof. Das heißt, alles ist Kreislaufwirtschaft und wird wiederverwertet. Und so bitte gestalte auch deine Produkte. Und das war 1968, wie ich dort anfing, bis 72. Und erst später kamen die Grünen und sagten, ja, also wir brauchen so Kreislaufwirtschaft und all das. Da habe ich gesagt, was soll das? Das kenne ich ja alles schon und das mache ich ja auch. Und wenn du meine Produkte analysierst, wirst du merken, sie sind wirklich so in diese Richtung ausgedehnt.
Ich glaube, dass mir ganz viel von diesen Gedanken auch bei, also auch so in den Diskursen des DDC ja eigentlich auch schon später wiederfinden. Trotzdem noch eine Frage. Es gibt ja ein ganz schönen Artikel über dich von dem Designjournalisten Gerrit Terstiege, und der sagt, dass deine Entwurfsarbeit und deine Haltung eigentlich durch zwei sehr weit auseinanderliegende Pole beschrieben werden kann. Der erste ist die Bewunderung für Einfachheit und Klarheit, und der zweite ist dein Hang zum Experimentellen und Spielerischen. Ich vermute mal, das Bauhaus ist eher der Einfluss des Bauhaus auf deine Arbeit ist eher der erste Pol. Kann man das so sagen? Oder?
Nicht nur. Bauhaus hat auch sehr viel spielerische Dinge gemacht. Denk doch nur an das Ballett, was es im Bauhaus gab, was Schlemmer mit irrsinnigen Figuren ausgestattet hatte. Und ich denke, das war spielerisch und ja, freudvoll, so würde ich es mal sagen, versehen. Und insofern würde ich mal sagen, hat mich das schon immer interessiert. Und wenn ich jetzt Bode nochmal erwähne, Bode ist ja Künstler gewesen. Und die künstlerische Seite ist ja auch eine experimentelle Seite und spielerisch. Und deswegen hat mich das natürlich auch immer interessiert. Trotzdem war die Ausbildung gerade speziell von Österreich sehr stringent, sehr reduziert. Und das ist bei mir natürlich auch sehr tief eingeflossen. Aber trotzdem muss auch irgendwo ein künstlerischer Aspekt nach außen geführt werden. Und deswegen bin ich mit diesen beiden Polen durchaus passant. Also der Terstiger hat das zum Beispiel gesagt, er liebt Rams und liebt genauso Philipp Stark. Ja, warum denn nicht? Philipp Stark hat großartige Inszenierungen gemacht, die mich fasziniert haben, weil sie sehr künstlerisch war. Und Anna Castelli-Ferreri, die großartige Designerin aus Italien, sagt immer, naja, Tassilo, der Philipp ist Künstler und kein Designer. Aber das habe ich nicht so ganz gesehen. Er hat auch sehr schöne Design-Dinge gemacht und neue Türen eröffnet für diesen künstlerischen Weg. Und trotzdem hat er auch einige strenge Sachen gemacht. Und deswegen denke ich, tut das keinen Abbruch. Die Strenge mit dem Spielerischen und Künstlerischen. Warum denn nicht?
Ja, also ich finde, das ist so das, was ich ganz wichtig, ganz wesentlich irgendwie aus dem ersten Gespräch mit uns beiden mitgenommen habe, dass ich das so schön finde, wie du das argumentierst. Also im Besonderen ja übrigens als Industriedesigner nochmal, wo man ja immer so unterstellen würde, Industriedesigner sind sehr pragmatisch, sehr eher in der Idee des Stringenten und so. Aber es erinnerte mich auch noch, ich bin ja selber sozusagen eher Theatermensch, bin ja gar kein ausgebildeter Designer. Ich habe ganz lange die Arbeiten von Robert Wilson am BE, am Berliner Ensemble miterleben dürfen. Und der ist ja ausgebildeter Interior Designer gewesen und dann zum Tanz gewechselt und hat ganz viel seiner Biografie in der Bauhaus-Idee, weil er Philipp Glass und diese ganzen Leute ja sozusagen auch sehr verehrt hat und auch in seinem Freundeskreis hatte, eben sich bewegt. Und der beschreibt das auch so. Also wenn man seine Bühneninszenierung sieht, ist das ja auch die Verbindung aus dem total reduzierten, total formalen, einfachen und dem gegenüber steht sowas Verspieltes, Exzentrisches. Also ich finde, man entdeckt sozusagen in dieser Kunstform, die er hat, eigentlich was total, total viel Designideen. Und deswegen finde ich das schön, wenn man dir zuhört und dann merkt, in sozusagen einem Designauftrag gibt es so viele spielerische, künstlerische Ideen nochmal zu finden. Ich finde, das ist wichtig, dass man das heute Industriedesignern und Designerinnen auch nochmal sichtbar macht in irgendeiner Weise, oder?
Ja, vielleicht kann ich das Beispiel nehmen. Ottl Eicher und Max Bill haben sich in Ulm nie ganz verstanden. Es war immer A und B. Und die kämpften so ein bisschen miteinander. Der Ottl Eicher hat Weinetiketten für die Firma Erko gemacht. Unter anderem also für Herrn Mark, hauptsächlich, weil er war der große Berater für diese Firma, wo was man auch in der Gestaltung sah, vor allen Dingen in den Katalogen und so weiter und so weiter. Und als ich dann mal bei Erko zu Gast war, bekam ich Wein aus dieser mit dem Etikett, was Ottl Eicher da gestaltet hat. Und ich guckte mir den Wein und sagte, oh Gott, der ist aber streng. Hoffentlich schmeckt der überhaupt. Ja, also das ist, ich denke, hier fehlt die Lebenslust da drin. Also Wein ist ja für mich etwas, was eine Lust auch bedeutet. Und das habe ich natürlich später auch vor allen Dingen in die DDC untergebracht, weil ich denke, nur wenn man miteinander lustvoll umgeht, dann entstehen auch wunderbare Ideen. Mhm. Denn das ist eigentlich auch so ein bisschen der Schlüssel zu erfolgreichen neuen Botschaften.
Ja. Lass uns mal reingehen zu diesem Zeitpunkt. 1989 ist der Deutsche Designertag zu dem Zeitpunkt noch gegründet worden. Von dir mit 6 weiteren Designern, alle aus unterschiedlichen Disziplinen.
Ja.
Nimm uns mal mit an diesen Tag oder in diese Zeit. Also wie lief das ab? Warum Verein? Also wo kam die Idee her?
Also es war vollkommen nüchtern, das Ganze. Das war nicht jetzt plötzlich euphorisch oder so, sondern man ging zu einem Rechtsanwalt und musste dort hören, was ein Verein alles macht. Das kriegt man vorgelesen und dann muss man so ein Schreiben unterschreiben und dann wird man angemeldet. Das macht dann der Rechtsanwalt bei dem Magistrat oder hier bei der Behörde.
Ja.
Und das ist alles...
Aber warum? Also warum habt ihr den DDC gegründet? Ich weiß, du warst in wahnsinnig vielen Verbänden und Vereinen auch überhaupt
ja,
in der
Zeit. Ja, ich war im Vorstand vom Werkbund, wo sich die beiden Vorsitzenden dauernd bekriegten. Ich war im Verband Deutscher Industriedesigner, der Eberhard Fuchs und der Lindinger, die gingen aufeinander zu, aber nicht in positiver Art und Weise, sondern in negativer Art und Weise. Und das gefiel mir einfach nicht. Ich denke, wie kann es angehen, dass Menschen in diesem Beruf, die einen wirklich wunderbaren Beruf haben, sich so gegeneinander streiten? Und der größte Streitpunkt wurde von Herrn Schulte dann mal ausprobiert mit Herrn Kolani, weil man Kolani nicht als
tollen Designer sah. Der Mann war hochkreativ, das verstehe ich bis zum heutigen Tage nicht, dass man den so niedergemacht hat. Der war sehr witzig, war sicherlich, macht denn er nicht die tolle Gestaltung wie viele Kollegen im Industriedesign, aber er war schon ein kreativer und verrückter Designer und machte etwas, was kein Designer hingekriegt hat bis zu der Zeit. Er machte Public Relation. Er hatte mit der Presse zu tun. Und wer machte das schon von den Designern? Also ich finde, man hat ihn wirklich sehr, sehr, sehr schlecht behandelt von den großen Fürsten, würde ich mal sagen, die im Design etwas zu sagen hat.
Das heißt also, im Grunde genommen steckt ganz wesentlich die Idee drin, sich nicht miteinander zu verkeilen, sondern eigentlich vor allen Dingen dem Design eine Wahrnehmung in der Gesellschaft zu ermöglichen.
Exakt.
Ja.
Exakt.
Ja. Also das heißt, was war dann das Erste, was ihr überlegt habt, wie man die Wahrnehmung verändert? Was hat der DDC als wichtigstes Vehikel als erstes gehabt? Ich weiß, es gibt den Wettbewerb ja schon von Anfang an, aber...
Ja, ich wollte einfach der Industrie zeigen, wo die Besten der Besten arbeiten. Und das kann man eigentlich nur, indem man der Industrie ein Bild von diesen Arbeiten und diesen Menschen gibt. Und deswegen sollten die Menschen natürlich auch zu Festen eingeladen werden, damit sie auch die Arbeiten dann sehen. Also die Juryarbeiten und die Ergebnisse dieser Juryarbeiten sollten dann in einem Art Verleihungsfest festgelegt werden, wo die Firmen und Firmeninhaber mit eingeladen werden und dann auch zu diese Festivitäten kommen und sollten sehen, welche Qualität das hat. Nicht nur das Catering sollte die Qualität haben, sondern auch das ganze Fest sollte eine Qualität haben. Und dazu braucht es natürlich auch gute Entertainer, Moderatoren und Abläufe, dass man eigentlich das ganze Jahr sich schon auf so ein Ereignis sich freut. Und das ist uns auch ganz gut gelungen am Anfang, aber dann wurde es immer größer und kostete natürlich auch ein Schweinegeld. Also mussten wir immer versuchen, Kollegen und Kolleginnen bekommen aus diesen angrenzenden Berufen, die aber auch was mit Design zu tun haben und mit Qualität. Und die hat man dann überredet, komm, mach doch bei uns mit für einen gewissen einfachen Betrag. Leider ist das immer so, die Industrie hat die Designer nie so ernst genommen, hat sie leider immer gedrückt, weil ja, das darf nicht viel kosten und unser Vorstand gibt dafür nicht so viel Geld aus. Aber der Vorstand gibt für Marketing und Werbung eine ganze Menge Geld aus. Und deswegen habe ich das nie verstanden. Warum denn nicht auch für ein ganz wichtiges Produkt, was nämlich die Firma letzten Endes herstellt?
Also ich finde, das ist das Zentrale, warum man trotz der langen Geschichte 35 Jahre heute sagen muss, die Idee ist immer noch so aktueller denn je. Wir haben also ja jetzt auch besonders im Moment, ne, mit der wirtschaftlichen Lage, die wir heute jetzt irgendwie hier haben,
ja, natürlich,
gibt es ja eine Riesenaufgabe immer noch und vielleicht noch viel mehr als bisher Sichtbarkeit herzustellen. Und es ist interessant, wenn man sich anguckt, mit was für einer Power der DDC gegründet wurde, dass direkt am Anfang waren die Ausstellungen in der Messe.
Richtig. Wir hatten das Glück, eine Messehalle zur Verfügung zu bekommen und so konnten wir eine große Ausstellung machen. Und die Messe ist natürlich die Sichtbarkeit für alle Einkäufer und Produzenten, dort auch mal zu sehen, was machen denn nun die Herren Designer, ja, und dann haben sie die Ergebnisse da sehen können. Das Problem war, das habe ich zweimal bekommen von der Messe, dann konnte die Messe mir das nicht mehr geben, weil sie einfach zu groß wurden und sie brauchten die Hallen und oder die Halle auch für eine Ausstellung. Also fiel das flach und das war natürlich das Problem. Wo kriege ich denn eine große Halle nun her, dort die Ausstellung vorzunehmen und sie auch dafür zu bewerben? Und das war, du hast vollkommen recht, die Messe ist das beste Bindeglied eigentlich dafür.
Ja, also ich habe ja viele Jahre Messen gemacht und sehe das auch ähnlich. Also dass Messen ganz wichtige Orte sind, um über alle gesellschaftlichen Grenzen hinweg Leute zusammenzubringen. Trotzdem ist es so, ich glaube, wir haben uns das erste Mal ja auf einem Salon in Berlin kennengelernt und getroffen. Und ich finde, also man muss auch nochmal sagen, auch da ist ja jetzt die Zeit ein bisschen anders. Der DDC ist durch diese Aufstellung und durch die Arbeit, die von den verschiedenen Mitgliedern da reingeflossen ist, heute ja auch eine Plattform, auf der man sich auf relativ neutralem Boden treffen kann. Eigentlich ähnlich wie eine Messe, in der alle ihre Fähigkeiten und Interessen mitbringen und sozusagen auch über Themen und Diskurse verhandeln können. Und das ist auch einfach, ich finde, das ist einfach nur komplexer geworden. Es gibt so viele Dinge heute, die verschiedenen Salons in den 7 Regionen, die Women's Table, den Diskurs, den Podcast, all diese Dinge. Das ist ja alles auch überhaupt möglich gewesen, weil diese Grundidee überhaupt da ist. Also, was ich sagen will, ist, es ist gelungen eigentlich, obwohl man vielleicht erstmal sagt, naja, und dann haben die das irgendwie, jetzt sind wir nicht mehr auf der Messe. Ich finde, es ist aber mehr geworden. Also, dass das 35 Jahre schon existiert, ist doch, dass die Idee dahinter, dem Design eine Interessensvertretung zu geben, so wie wir das in Berlin jetzt hatten, da war ein Staatssekretär dabei, mit dem wir über die Themen der Designwirtschaft sprechen konnten. Ich habe das Gefühl, du hast recht, also es gibt noch viele Aufgaben, aber es ist auch eine Grundlage da, diese ganze Power die ganze Zeit weiter auf der Straße zu halten, und die Aufgabe ist natürlich groß, aber es ist noch im Raum, ne? Oder?
Auf jeden Fall. Und darfst nicht vergessen, Gerd Schröder war mit Tony Blair, kamen die zusammen im Jahr, wie der Schröder Bundeskanzler war. Und dann checkten die ab, wo denn nun die größten Firmen waren in England. Und in England hatten die, das größte war das Finanzgeschäft in London. Und das zweitgrößte war die kreative Kulturwirtschaft. Da sagte Schröder, kreative Kulturwirtschaft? Was ist das denn? Haben wir doch gar nicht. Wieso sind die hier an zweiter Stelle? In kreative Kulturwirtschaft. Also daran sieht man, dass die Politik sich mit kreative Kulturwirtschaft und mit den Dingen, die unglaublich benutzt werden, das fängt ja an von Film über Mode, über Filmemacher und Gamer und so weiter und so weiter. Es gibt unzählige von kreativen Arbeitsfeldern, wo die Politik bislang kein Einsehen hatte, dass man die vielleicht unterstützen sollte.
Ja, umso wichtiger fand ich, dass wir eben jetzt erlebt haben, dass es doch durchaus ein Interesse gibt, die Designwirtschaft besser auch kennenzulernen, die Interessen
mittlerweile
auch so.
Ja.
Genau, und das ist, finde ich, sozusagen erwähnenswert, dass das auf der Plattform des DDC passiert ist. Also das nur sozusagen gesagt. Ich will nochmal zum Abschluss auch nochmal eine andere Seite des DDC, weil du hast so schön beschrieben, hast mit dem Lustvollen. Wir haben ja zusammengesessen und wir hätten uns ja nie getroffen, wenn es den DDC nicht geben würde, obwohl wir jetzt mittlerweile in der gleichen Stadt wohnen. Es gibt ein Produkt, was du gestaltet hast, neben deinem wirklich also beeindruckenden Oeuvre, die Teekanne kennen viele. Ich finde sozusagen, wir haben jetzt auch über vieles gesprochen, der Lippenstift, also ist ich habe ja lange Retail-Design gemacht, ein Schnelldreher, der sich über, ich weiß nicht, 10 Jahre oder so nicht verändert hat in seinem Produktdesign.
30
Jahre. Das, also jeder, der weiß sozusagen, wie schnell sich das Packungsdesign von Schnelldrehern verändert, das ist wirklich beeindruckend. Gibt es ein Produkt, das uns verbindet, und das ist der Aschenbecher von Philip Morris. Richtig. Erzähl mal, was der Aschenbecher von Philip Morris ist und was deine Idee war.
Die Aufwahr Aufgabe bekam ich von Philip Morris, einen Aschenbecher zu gestalten, der geklaut wird und der mitgenommen wird für zu Hause. Also, dass letzten Endes auch die Werbung zu Hause funktioniert. Aber der Aschenbecher sollte natürlich auch dementsprechend aussehen. Also er sollte nicht so aussehen, dass es so ein Werbegag war, sondern er sollte so aussehen, dass man ihn gerne auch zu Hause hinstellte. Deswegen war Philip Morris da ganz klein drauf geschrieben. Und der Aschenbecher wirkte sehr stark und wurde geklaut auf Teufel komm raus. Und den gab es in Glas, im satinierten Glas, in blauem Glas und in verchromt auch nochmal. Und er wurde also ja zu Hunderttausenden geklaut und mit nach Hause genommen. Und ja, das war eine schöne Geschichte, weil ich mir sagte, er muss so aussehen, dass man ihn auch wirklich hier hinstellen kann auf den Tisch und sagen kann, ja, das ist auch ein Accessoire, was gut gestaltet ist, obwohl es ein Werbegeschenk war. Ja, aber wie gesagt, er wurde gut geklaut.
Also mir hast du sozusagen ein sehr unangenehmes Gefühl, was ich immer mit diesem Aschenbecher hatte, in unserem Gespräch genommen, weil ich habe den geklaut als Jugendlicher, als Student, weil ich den wirklich wunderschön fand. Es war der blau satinierte und ich habe den... Also natürlich, irgendwann ist der verschwunden, aber ich habe den immer bei mir gehabt, weil ich den eigentlich schön fand und ich hatte gar nicht so Aschenbecher jetzt eigentlich, ne, zur Verfügung. Ich finde aber, die Geschichte ist aus einer anderen Sicht auch nochmal interessant, weil dein Konzept ist sozusagen gar nicht von einer ästhetischen Frage losgegangen, sondern es ist eigentlich losgegangen von einem performativen Gedanken, der damit verbunden war. Und ich finde, das ist nochmal besonders, also sozusagen, um auch sichtbar zu machen, was ist eigentlich ein interdisziplinärer Gedanke, der geht vom Menschen aus, der ja nicht in Disziplinen agiert.
Richtig.
Ist das was Typisches gewesen für deine Arbeit, sozusagen so einen Gedanken vorne ranzustellen mit einem Gegenstand? Oder hast du einfach einen Startpunkt gesucht und der war mal performant, mal ästhetisch?
Naja, ich habe ja einen Spruch in meinem ganzen Designerleben, der heißt, einfach ist am schwersten. Und alles, was du tust, mach es so gut, aber mach es doch so einfach, dass es einfach noch besser wird. Und das funktioniert, wenn man sich auf solche Menschen auch mal verlässt, wie Johann Wolfgang von Goethe. Ein großartiger Mensch, der alle Disziplinen beherrschte, der eine Stadt auch noch zu einer wunderbaren Oase machte wie Weimar. Ja, also nicht nur seine literarischen Sachen machte, sondern er machte auch noch Farbkunde, er machte Gartengestaltung bis zum geht nicht mehr. Also er machte eben alles. Und da sieht man, wenn man auch heute diese Einstellung hat, dass eigentlich alles miteinander verbunden ist und man für alles auch ein Geist hat, dann entsteht eigentlich eine wunderbare Geschichte raus und nicht nur immer einzeln agiert. Und das ist eigentlich das, was wir so ein bisschen verloren haben.
Ja, ich finde, dass trotzdem auch im DDC sichtbar ist, dass auch diese Idee, also das Design verbindet, das Design auch sogar über Ländergrenzen hinweg. Auch das ist sozusagen etwas, was deine Biografie und die Geschichte des DDC enthält, dass es Verbindungen über Ländergrenzen hinweg hingeht. 2010 gab es dieses schöne Projekt Global Lokal. Erzähl noch mal ganz kurz, wir müssen ja leider sozusagen irgendwie die Zeit einhalten, obwohl man ewig noch sprechen könnte, aber erzähl noch mal ganz kurz, wie auch Global Lokal gewirkt hat für diese ganze DDC Historie und den Versuch, mit Design Menschen zu verbinden?
Naja, das ist eigentlich relativ einfach. Das Handwerk hat schon seit Jahrtausenden, würde ich mal sagen, immer künstlerische Arbeiten gemacht, sag ich mal Einzelarbeiten. Und das wird fälschlicherweise auch immer als Design angesehen. Design ist aber keine Einzelarbeit. Design steht immer aus einer Art Form oder aus Vorlagen, wie zum Beispiel in der Mode sind es die Schnitte, die angefertigt werden. Und nach diesen Schnitten werden dann Tausende von Anzügen gefertigt oder Kleider gefertigt oder was auch immer. Und die fälschliche Einstellung über das Design ist, dass man immer denkt, ach, das ist ein wunderbarer Schrank, das ist aber ein tolles Designstück. Das ist ein Kunsthandwerk und nicht ein Designhandwerk. Aber aus diesem Kunsthandwerk entsteht auch ein Designhandwerk. Genau das, was du mich jetzt gefragt hast. Also das Designhandwerk entsteht eben durch Modelle, die ich anfertige und das dem Unternehmen präsentiere und sage, so muss das aussehen. Entweder als Modell oder als Zeichnung. Zuerst natürlich als Zeichnung und dann als Modell. Und es bleibt kein Einzelstück, sondern es wird immer aus einer Form heraus produziert in einer Masse. Und das ist Industriedesign. Angefangen hat damit Herr Schinkel, der große Architekt Schinkel, hat einen Gartenstuhl aus Gusseisen gemacht. Das war das erste Designstück, was es eigentlich gab. Und das wissen die meisten gar nicht, dass das eigentlich das erste Designstück ist. Hm. Diese Gartenstühle gibt es, glaube ich, heute noch, in Berlin übrigens ganz besonders. Hm. In Museen kann man das sehen. Und er hat das damals aus Gusseisen fertigen lassen und oder Stahlguss nannte sich das damals. Hm. Und es kam aus einer Sandform, ja. Und so sind also dann Massenanfertigungen gemacht werden. Also die Bevölkerung weiß leider immer nicht richtig, was ist eigentlich Design. Sie wissen auch nicht, dass dazu sehr viel Materialkunde gehört. Die wissen auch nicht, dass ingenieurmäßiges Wissen da oft dahinter steckt. Und das ist das Traurige, dass wir das der Allgemeinheit oder in der Schulbildung nicht besser ausgebildet haben. Ja.
Der DDC hat so viele Gesichter, so viele vielfältige Projekte bis heute gemacht und wird sie auch in Zukunft noch machen. Ein Satz, den ich mit dem DDC sehr verbinde, ist die Idee, dass wenn wir gestalten, auch immer die Welt gestalten. Es gibt auch Projekte, die bis nach Japan gelaufen sind, um Design und Handwerk zu verbinden. Zum Abschluss, Tassilo, was ist für dich gut?
Für mich ist gut Lebensqualität. Die Lebensqualität zeichnet uns alle aus, wenn wir sie beherzigen oder wenn wir sie wirklich haben. Und das heißt, ein guter Architekt und ein guter Innenarchitekt kann dir etwas Lebensqualität geben. Aber eigentlich kommt die Lebensqualität aus dir selber heraus. So wie du dein Leben selber gestaltest und sagst, so will ich leben, mit diesen Einflüssen will ich leben und ich brauche nur das oder das oder das oder das. Das zeichnet die Lebensqualität aus und das zeichnet auch einen Großteil des sozialen Designs aus. Das vergisst man immer dabei. Wir sind soziale Menschen, die miteinander Kontakt haben. Und dieser Miteinander Kontakt, so wie wir jetzt in diesem Raum sind und miteinander Kontakt haben, fühlst du dich wohl, geborgen und hast einen wunderbaren Kaffee oder einen wunderbaren Tee oder einen wunderbaren Wein. Und bekommst auch ein wunderbares Essen. Auch das gehört ja alles dazu, zur Lebensqualität. Das ist letzten Endes auch alles Design. Und ich habe ein Buch gemacht über und da habe ich auch meine Rezepte für das Essen rausgegeben. Also, was ist gut? Lebensqualität.
Zum Abschluss, ein Gespräch mit dir ist für mich auch Lebensqualität gewesen. Ich finde das heute wieder, wie die letzten beiden Gespräche, wirklich spannend, in diese Geschichte, auch in deine Gedanken einzutauchen. Vielen Dank fürs Gespräch, lieber Tassilo.
Danke, Dara, das war sehr nett mit dir. Danke.
Das war Dara Seperi im Gespräch mit unserem DDC-Gründer und Mitglied Tassilo von Krohlmann. Wer noch mehr über Tassilos Karriere und seine von ihm gestalteten Produkte erfahren möchte, findet dazu einige Hinweise in den Shownotes zu dieser Sendung auf unserer Webseite ddcast.ddc.de. Übrigens, im kommenden Jahr wird der DDC wieder seinen Gestaltungswettbewerb ausrufen. Die Überschrift lautet, ihr könnt es vielleicht erraten, was ist gut? Detaillierte Informationen zur Teilnahme dazu gibt es rechtzeitig im Frühjahr. Wir bedanken uns sehr herzlich für euer Zuhören und euer Interesse und wünschen euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche. Eure DDCast-Redaktion.